Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai all diese Worte: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Liebe Schwestern und Brüder, mal Hand aufs Herz. Wenn Sie gefragt würden, ob Sie die 10 Gebote auswendig können, ich glaube, da hätten ganz viele Probleme. Ja, ein paar kriegen wir schon auf der Reihe, ob das immer die richtige Reihenfolge ist. Aber es ist doch merkwürdig. Die 10 Gebote sind das Herzstück der ganzen Gesetzgebung Gottes dem Volk Israel gegenüber. Und wir kennen die 10 Gebote praktisch nicht mehr. Ganz abgesehen davon haben wir zum großen Teil die 10 Gebote praktisch auch außer Kraft gesetzt. Was sagen die Katholiken heute? Ich habe ja keinen umgebracht, aber keinen Ehebruch begangen. Eigentlich ist bei mir nichts vorgekommen. Es lohnt sich aber, die 10 Gebote einmal ein kleines bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Und dann merken Sie auf einmal, wie aktuell die auch heute noch sind. Ich kann jetzt nicht alle Gebote lang durchgehen, da brauche ich mir viel zu viel Zeit dafür, aber wenigstens ein paar Akzente. Das erste Gebot, da sagt Gott: Du sollst neben mir keine fremden Götter haben. Wissen Sie, das war im Volk Israel das allerwichtigste Gebot, dass das Volk Israel keinen Götzendienst treibt. Immer wieder hat Gott darauf seinen Finger gelegt. Und als das Volk Israel wirklich angefangen hat, Götzendienst zu treiben, da sind sie in die nationale Katastrophe gelaufen. Da hat Gott sie in die babylonische Gefangenschaft verschleppen lassen. Das war eine Folge davon, dass sie Götzendienst trieben. Wisst ihr, was das Merkwürdige ist? Dieses erste Gebot kommt bei uns praktisch nicht mehr vor. Ich bin jetzt bald 40 Jahre Priester und habe viel Beichte gehört. Ich glaube, es hat keine 5 Mal gegeben, wo jemand bei der Beichte gesagt hat, dass er sich gegen das erste Gebot versündigt hat. Kommt nicht mehr vor. Nun haben wir ja heute keine Götterbildchen mehr, wie damals im Alten Testament mit dem goldenen Kalb oder so. Aber wenn Sie wissen wollen, was unser Götze ist, den wir neben Gott haben, dann brauchen Sie sich nur eine Frage ehrlich zu beantworten. Wofür bringen wir Opfer? Einem Gott und einem Götzen bringt man Opfer dar. Für wen oder für was bringen wir Opfer heute, ganz praktisch? Nur eine Redensart in diesem Zusammenhang. Was bedeutet das denn, wenn man von einem Menschen sagt, für Geld tut er alles? Für die Karriere tut er alles, da opfert er sogar seine Familie. Oder anderes Beispiel, im Alten Testament gab es eine ganz schlimme Sitte, dass man Kinder verbrannte als Feueropfer, die Kinder durchs Feuer gehen lassen. Da hat man Kinder geopfert. Wir dürfen da nicht die Nase drüber rümpfen. Wie viele Kinder werden heute geopfert? Hier bei uns in unserer Gesellschaft. Praktisch geopfert dadurch, dass man Abtreibung begeht. Natürlich heißt das dann soziale Indikation, aber im Grunde steht ganz oft dahinter, mir ist meine Karriere wichtiger als ein Kind. Oder dass Eltern keine Zeit mehr haben für ihre Kinder, die gehen dabei drauf. Für wen oder für was bringen wir Opfer? Ein weiteres Gebot, das dritte Gebot, Gedenke, dass du den Sabbat, den Tag des Herrn, heilig hältst. Wie ist das denn bei uns? Halten wir den Tag des Herrn wirklich heilig? Gut, es gehen vielleicht manche sonntags zur Kirche, schlecht und recht, aber ist der Sonntag, der Tag des Herrn, wirklich ein Tag, der für Gott reserviert ist, wo wir alles dran setzen, um Gott näher zu kommen, oder ist der Gottesdienstbesuch für uns eine Sonntagspflicht? Ein anderes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren, solange du lebst. Interessant ist, dass da nicht steht, du sollst Vater und Mutter lieben. Da steht auch nicht, du sollst Vater und Mutter gehorsam sein. Könnte es sein, dass dieses vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, überhaupt nicht für kleinere Kinder gedacht ist, sondern für Erwachsene? Ehren wir wirklich unsere Eltern, wenn die alt geworden sind, tatterig geworden sind, wenn sie nicht mehr vernünftig essen können, wenn man sich nicht mehr richtig mit ihnen unterhalten kann, wenn sie dement geworden sind, erweisen wir ihnen dann noch Achtung und Ehre? Oder auch eine andere Frage: Wie gehen wir eigentlich mit den verstorbenen Eltern um? Halten wir ihr Andenken ehrenhaft im Gedächtnis? Oder tragen wir ihnen über den Tod hinaus noch alles Mögliche nach, weil wir vielleicht beim Erbteilen uns nicht richtig behandelt fühlten, oder ich durfte nicht zum Gymnasium gehen und meine Schwester durfte zum Gymnasium gehen, und dann hält man den Eltern über den Tod hinaus alles Mögliche noch vor. Nächstes Gebot: Du sollst nicht morden. Ja, das hatten wir schon, wir haben ja noch keinen umgebracht. Ja klar, ich vermute mal, dass nicht einer hier in der Kirche ist, der schon mal einen ermordet hat. Aber überlegen Sie mal, was bedeutet denn so eine Redensart, einen anderen mundtot machen? Oder wenn wir so sagen, der ist für mich gestorben, das heißt, im Grunde genommen betrachte ich den schon als Toten. Oder eine Redensart, wenn Blicke töten könnten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Man kann auch anders morden als mit dem Dolch oder mit der Pistole. Ganz abgesehen davon, wie viele Menschen heute tatsächlich ums Leben gebracht werden. Rufmord ist auch so eine Form. Vielleicht gilt dieses fünfte Gebot für uns ja doch. Oder das nächste Gebot: Du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn uns heute die Zeitungen signalisieren, dass 50% und mehr aller Eheleute in Deutschland es mit der ehelichen Treue nicht so genau nehmen, dann heißt das ganz schlicht, für mehr als 50% begehen Ehebruch, Punkt. Und verstoßen gegen dieses Gebot. Aber es ist ja nicht nur eine Frage im sexuellen Bereich. Überlegen Sie mal, wenn Eltern, ältere Eltern meine ich jetzt, sich in die Ehe ihrer verheirateten Kinder ständig einmischen und daran geht möglicherweise eine Ehe kaputt, dann ist das Ehebruch. Nicht die eigene Ehe ist dann gebrochen worden, sondern die Ehe der Kinder. Oder wenn man dieses Gebot mal positiv formuliert, du sollst nicht Ehe brechen, dann heißt das doch positiv, du sollst die Ehe schützen. Was tun wir eigentlich zum Schutz unserer Ehe? Wenn es meinetwegen kriselt, tut es ja überall mal, nehmen wir dann Beratung in Anspruch oder lassen wir es vor die Wand fahren? Da steht dann als nächstes, du sollst nicht stehlen. Gut, vielleicht haben wir keinen beklaut im eigentlichen Sinne, aber überlegen Sie mal, haben Sie schon mal anderen Menschen Zeit gestohlen? Mal ganz praktisch, wenn ich vier Leute schuldhaft eine Viertelstunde warten lasse für einen Termin, dann habe ich eine Stunde geklaut, und rechnen Sie das mal in Stundenlohn um. Manche sind heute so großzügig, wenn es ums Thema Pünktlichkeit geht. Oder denken Sie mal daran, man kann auch einem anderen Zeit stehlen, der hat vielleicht jetzt was zu tun und ich rufe den an und will nur quatschen mit dem. Und er traut sich nicht zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit. So kann man auch Zeit stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen gegen deinen Nächsten. einfacher gesagt, du sollst nicht lügen. Ist das wirklich wahr, was ich sage? Oder ist das halb richtig oder gar nicht richtig? Habe ich das geprüft? Überlegen Sie mal in diesem Zusammenhang, der Umgang mit dem Bundespräsidenten Wulff, Bundespräsident AD Wulff. Was ist da an Halbwahrheiten verbreitet worden? Keiner weiß genau, was jetzt wirklich stimmt. Aber es ist so oft verbreitet worden, dass die öffentliche Meinung inzwischen ist, das hat er alles getan. Möglicherweise kann ja sein, aber wer hat das denn geprüft? Im Augenblick prüft das die Staatsanwaltschaft. Aber statt abzuwarten, ob das am Ende wie eine Luftblase zerplatzt, wird so getan, als wäre das alles Wirklichkeit. Das ist Lüge. Du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten, Hab und Gut deines Nächsten. Da geht es um unsere Gedanken, um unsere Gesinnung. Ich denke schon, dass es sich lohnt, über die 10 Gebote einmal näher nachzudenken. Aber auf eins möchte ich heute Abend mit Nachdruck nochmal darauf hinweisen. Das ganze Kapitel mit den 10 Geboten beginnt nicht, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Vorher steht der Satz, ich bin Yahweh, der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat. Am Anfang stehen nicht die Gebote, sondern steht die große Befreiungstat Gottes. Gott hat uns frei gemacht von den Zwängen. Und dann erst, wenn wir das kapiert haben, kommen die 10 Gebote. Es gibt manche Bibelausleger, die sagen, man müsste eigentlich die 10 Gebote ganz anders übersetzen. Die 10 Gebote müssten eigentlich heißen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du wirst keine fremden Götter neben mir haben. Wenn du das einmal kapiert hast, dass ich ein Gott bin, der in die Freiheit führt, dann hast du keine anderen Götter mehr nötig. Dann musst du nicht mehr lügen. Dann musst du nicht mehr Ehe brechen, weil ich die Erfüllung deines Lebens bin. Dann wirst du diese Gebote halten und nicht dann sollst du. Und es lohnt sich auch darüber einmal nachzudenken, ist mein Blick nur gerichtet auf die Gebote, und dann ärgere ich mich möglicherweise, oder ist mein Blick gerichtet auf den Gott, der mich in die Freiheit setzt, auch heute. Amen.